sich ja leider nicht so gut an. Aber eine Frage, wäre es denn möglich, dass in der nächsten Krise entsprechende Regierung, falls, oder die entsprechenden Parteien, falls sie in der Regierung sind, aus den Fehlern, die Griechenland hat, gemacht hat, gelernt haben, dass es dann anders wird? Und noch eine andere Frage, welche Rolle spielten die Amerikaner bei dieser ganzen Euro-Krise? Also ich habe den Eindruck, dass die ganz bewusst damals durch die Goldman Sachs Bank Griechenland in den Euro reingebracht haben, um dann den Euro sozusagen am schwächsten Glied attackieren zu können. Und der Euro war ja dabei, sag ich mal, zur Welt, also dem Dollar als Weltleitwährung Konkurrenz zu machen. Und dass sie daher bewusst durch Unterreden diese Euro-Krise ausgelöst haben.
Ich glaube, meine Stimme ist laut genug, dass ich das so sagen kann.
Ja,
so. Ich möchte so ein bisschen in die Zukunft blicken. Die Euro-Gruppe und auch die Zentralbanken, die haben ja auch aus dieser Situation jetzt gelernt und ihre Schlüsse gezogen. Was ich so gelesen habe, ist zum Beispiel, dass man ja die Haushaltssouveränität eigentlich aller europäischen Staaten zurücknehmen will. Kannst du dazu was sagen?
Also, nein, verstanden.
Oder?
Du hattest ja
vorhin die Frage aufgeworfen, hatten Sie denn einen Plan A? Und mein Eindruck ist, dass ja auch an dem, was du gerade nochmal dargestellt hast, ja wirklich auch, glaube ich, nochmal sehr deutlich geworden ist, Sie haben ja eine bestimmte Strategie verfolgt. Sie hatten ja einen Plan. Ja, also Syriza hat sich darauf orientiert, auf parlamentarischen Weg Politik zu machen, auf einen Regierungswechsel zu orientieren. Das war ja auch das, was Sie in der Öffentlichkeit gesagt haben. Das Entscheidende ist gar nicht unbedingt zum Beispiel die Gewerkschaftsbewegung weiterzuentwickeln, sondern das Entscheidende ist, eine linke Regierung zu wählen. Sie haben in ihrem Plan, in ihrer Strategie die Regierung der EU, die Institutionen der EU und auch den IWF als Partner gesehen und als Partner behandelt. Sie haben darauf orientiert, in Verhandlungen mit diesen Partnern zu einer Lösung zu kommen. Und Sie haben letztlich als Maßstab daran, was Sie in diesen Verhandlungen für Kompromisse eingehen, angelegt, dass es ja möglicherweise noch schlimmer kommen könne. Also der Maßstab des kleineren Übels. Da würde ich sagen, das war eine Strategie, das war ein Plan A, den Sie hatten. Diesen Plan A, glaube ich, haben Sie sehr konsequent verfolgt mit verschiedenen, ich glaube an bestimmten Punkten auch taktisch sehr geschickten Manövern, haben Sie diesen Plan A verfolgt und das Ergebnis sehen wir nun, das dritte Memorandum. Und ich glaube, vor dem Hintergrund lohnt es sich natürlich schon auch, dass wir uns nochmal die Frage stellen, war es denn richtig oder war es falsch, dass die griechischen Kommunisten in der Zusammenarbeit mit dieser strategischen Linie sehr frühzeitig eine Absage erteilt haben.
Danke, Olaf. Weitere Fragen, Meldungen?
Ja, ich habe noch eine Frage zum IWF. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die IWF ja wohl auch bereit gewesen, Schuldenschnitt zu akzeptieren, oder nicht? Innerhalb der Troika waren sie aber offensichtlich die Einzigen. Haben Sie jetzt nicht die Kraft gehabt oder haben die anderen sich da durchgesetzt oder war das nur ein Geplänkel, was gar nicht ernst zu nehmen ist?
Also ich habe auch etwas Schwierigkeiten mit dem Plan A, den du so geschildert hast. Was mich immer verwundert hat, war die... Wie schwer zu verstehen?
Wenn du reinsprichst.
Was mich immer verwundert hat, war die scheinbare Naivität, mit der die Verhandlungen geführt wurden. Weil ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass Menschen, die also seit Jahrzehnten zum Teil politisch unterwegs sind, dass die diese Illusion hegen konnten. Für mich, was mir dann immer in Erinnerung kam, dass also wenn in bestimmten Situationen, wo also der Volkszorn kocht, dass dann schnell die Sozialdemokratie aus der Tasche gezogen wurde, den Menschen so über lange Verhandlungen klarzumachen, das hat ja eh keinen Sinn. Weil dieser Schwenk von der Volksabstimmung Juli bis dann zur Akzeptanz des Memorandums, das hat eine Woche gedauert. Wo also eine plötzliche Kehrtwendung da war, die sich niemand erklären konnte. So, die zweite Sache, die finde ich auch noch ganz wichtig, ist, Griechenland ist Gratuland. Hätte überhaupt eine Chance bestanden, selbst wenn ein Wille da gewesen wäre, aus dem Euroraum rauszugehen, was ja bedeutet hätte, dass man sich wirtschaftlich auch einen anderen Partner suchen muss, zum Beispiel Russland, das war ja auch schon mal, gesagt, dass es da Kontakte gab, hätten die EU-Staaten dem überhaupt auf friedlichem Wege das einfach so hingenommen, wenn eins ihrer wichtigen Länder am Mittelmeer rausgebrochen wäre.
Ja. Wenn ich darf, schiebe ich noch mal eine halbe Frage nach, und zwar zu der Frage Risse in der Festung. Andreas, du hast ja gesagt, Risse, ja, gibt es eigentlich gar nicht, hat sich auch gezeigt. Vom Ergebnis her ist es natürlich völlig richtig. Pate bestanden bei der Fragestellung hat eigentlich die Erfahrung, die ja zumindest kurzfristig zu machen war, dass es Aufweichungserscheinungen zeitweilig gab, bei der italienischen Regierung und auch bei der französischen Regierung, die aber dann doch relativ schnell zur Raison gerufen wurden und dann mitmarschiert sind. Und Risse kann man natürlich auch zwischen Ost- und West-EU-Europa orten, denke ich mal. Also es gibt wohl, glaube ich, außer Berlin und Brüssel kaum eine Regierung, die oder eigentlich keine Regierung, die so knallhart und radikal auch sich gegen jeden Versuch, wie auch immer, die Chancen gewesen sein würden, eines Ausbruchs gestellt hat, wie die neu gewonnenen, im Rahmen der EU aus der Erweiterung gewonnenen osteuropäischen Länder, die natürlich bei Strafe ihres eigenen Untergangs nicht, aber ich sag mal, ihr Ansehen wäre natürlich nachhaltig ruiniert gewesen, wenn sie es möglich gewesen wäre, dass einzelne Länder vorpreschen und sagen, es geht auch anders, als es gerade in Osteuropa eben halt auch mitgemacht worden ist, der Osteuropäiskurs.
Ja. Ja, das wäre erstmal jetzt.
Ja.
Das waren eine ganze Menge Fragen. Am Anfang stand die Frage, die Rolle der USA, das ist sehr schwer einzuschätzen, also weil da gibt es sehr unterschiedliche Bewertungen, also was die USA da von außen, wenn man das mal so nennen kann, also der EU also als Politik vorgeben, beziehungsweise wo sie bestimmte Tendenzen verstärken und auf der anderen Seite wieder abschwächen wollen. Also ich denke, was den Beitritt Griechenlands 2001, sie sind ja Nachzügler, also sie waren nicht bei der ursprünglichen Gruppe dabei, sondern waren das erste Land, was eingetreten ist in diesen Club, der sich also 1999 dann endgültig gefestigt hatte. Sie waren die einzigen oder die ersten, die also danach gekommen sind. Dann sind ja noch eine Reihe osteuropäischer Länder dann dazugestoßen, auch Zypern und Malta. Das waren aber doch aus meiner Sicht, soweit ich das weiß und beurteilen kann, also auch eben Gründe, die in der Innenpolitik Europas liegen, beziehungsweise der griechischen Politik, von der griechischen Politik abhängen, beziehungsweise Griechenland wollte eigentlich schon bei der Gründung dabei sein. Dann hat natürlich also diese Manipulation von Goldman Sachs also dem da nachgeholfen, aber letztendlich war das, und das ist ja auch schon diskutiert worden, Situation in diesen Ländern, die den Euro im Süden eingeführt haben, also insbesondere im Süden, in der Peripherie, war sehr euphorisch, was die Perspektiven des Euros angeht, und das war in Griechenland nicht anders. Und das muss man auch verstehen, und das ist auch einer der Hintergründe, warum der Euro auch in Griechenland, selbst nach diesen Erfahrungen, immer noch in gewisser Weise populär ist und vor allen Dingen auch in Spanien und Portugal, weil nämlich die traditionellen hohen Zinsen für nicht nur für die Staatsanleihen, also sondern auch eben die private Verschuldung, die Verschuldung von Banken, von Unternehmen, die in den nationalen Währungen, Escudo, Drachme, Peseta und so weiter, also vorgenommen werden mussten über die Jahrzehnte, also die üblich waren, diese Spannen der Zinszahlung reduzierten sich innerhalb von Wochen, nachdem klar war, dass man also Mitglied des Euroraums ist oder wird. Das ist sehr dramatisch, also wenn man sich das im Einzelnen anguckt. Also der Zinsabstand zwischen der italienischen Lire, also zwischen den Staatsanleihen Italiens und Deutschlands, war immer um die 5%, der reduzierte sich dann innerhalb von Wochen auf 1-1,5%. Das war einfach, der Hintergrund war, ist ja ganz logisch, dass die sogenannten internationalen Finanzmärkte, also in dem Augenblick nicht mehr als Garantiemächte, also die Regierung in Lissabon, Madrid oder Rom oder auch in Athen mit relativ schwachen Währungen gesehen hat, sondern eben den gesamten Euroraum, insbesondere mit Deutschland und Frankreich, als Garanten. Und das war ja auch ihre Position, als dieser ganze Euroraum dann 2010 in die Krise geriet, dass sie sagten, also wir haben die Rechnung aber gemacht, dass ihr die raushaut hier, also auf die Schwächsten. Ihr seid doch ein einheitlicher Euroraum, und das war die Argumentation. Die ist ja nicht ganz unlogisch. Ich meine, man kann ja Klasseninteressen muss man ja bewerten, aber man kann sie nicht immer als dumm oder unlogisch betrachten, sondern die haben ja ihre eigene Logik. Und da haben natürlich die Anleger aus Hongkong, Singapur und Japan und China auch gesagt, also wir haben die Rechnung aber hier anders gemacht. Der Euro ist die Währung, jetzt sind es 80 Staaten, aber dann, ja, also doch von einer großen Gruppe von Staaten und insbesondere Staaten, die eine sehr starke Volkswirtschaft haben. Also die Benelux-Staaten, Österreich, Deutschland Frankreich. Und da hat man eben, da war die Position eben, das muss dann auch abgesichert werden. Also insofern, und da wollten natürlich alle rein, das war doch der Grund, und wollen auch nicht raus. Also vorhin ist diskutiert worden über die griechische Bourgeoisie. Ich würde mal sagen, das Hauptproblem ist die griechische Mittelstand, der da nicht raus will. Also es gibt keine Bereitschaft, diesen Euroraum, also jedenfalls von denen, die noch was zu verlieren haben, zu verlassen. Es gibt eine kontinuierliche Mehrheit von gut 60%, die sagt, also der Euro ist eine, bei allen Problemen, die wir jetzt haben, und ist alles nicht wunderbar, das ist ganz klar, aber wir wollen an diesem Euro festhalten. Also diese Zahl ist also nicht groß, hat sich nicht groß verändert mit den Erfahrungen der Krise oder innerhalb der Krise. Das ist auch ein Handlungsspielraum, beziehungsweise das ist ein eingeschränkter Handlungsspielraum, den diese Regierung auch vorgefunden hat, aber den sie auch nicht erweitert hat. Also sie hat ja das nie thematisiert. Diese Zusammenhänge, wenn man im Euroraum bleibt und wenn man eben also die Politik der EZB hat, also mit den ELA-Krediten und so weiter, dann unterliegt man Restriktionen, die es unmöglich machen, also eine eigenständige Politik zu betreiben, weil man dann dem Memorandum weiter unterliegt und dann abhängig bleibt vom Gutwill der Gläubigerstaaten. Dieser Zusammenhang wurde ja nicht thematisiert und nicht dargestellt. Man hätte ja sagen können, sie haben es nicht geschafft, diesen Zusammenhang zu vermitteln. Sie sind nicht vorgedrungen in die öffentliche Meinung, aber sie haben es ja nicht mal versucht. Und ich glaube, das ist also der entscheidende Punkt, den ich da also auch kritisiere. Also es ist gefragt worden, nach der Haushaltssouveränität einzuschränken. Dazu könnte ich ein ganzes eigenes Referat halten. Will ich jetzt nicht, ich will nur ein paar Hinweise geben. Es ist so, dass man die Erfahrung mit den Memorandumsländern, also insbesondere von Griechenland, ganz genau auswertet, wenn man sie erweitern will auf alle anderen Länder. Also auch die Bundesrepublik. Das heißt also, das, was man experimentell mit Griechenland macht, nämlich also jetzt mit dem neuen Memorandum, dass jegliche Gesetzesvorhaben schon in der Konzeption und in den ersten Entwürfen der Troika und der Europäischen Kommission vorgelegt werden muss. Nicht erst, wenn sie ins Parlament eingebracht werden.
TTIP bleibt, ne?
Ja, das ist mehr als TTIP. Also das ist, also ich verstehe auch nicht immer die, beziehungsweise ja, ich verstehe schon die Kritik an TTIP, aber die in Berlin dann mit 250.000, aber wenn man TTIP kritisiert, muss man die Europäische Union kritisieren. Also das ist das TTIP, was wir hier haben. Also ja. Das
will man ja nicht raus.
Aber das
will man ja nicht raus.
Naja, also ich meine, das ist schon ein bisschen schizophren, dass man also den Binnenmarkt akzeptiert mit Herkunftsprinzip, Herstellungsprinzip und so weiter. Aber gut, das ist ja eine andere Diskussion. Aber wir sind auf dem Weg in die Wirtschaftsregierung, die ja mal links besetzt war und weiß noch, dass Lafontaine lange daran festgehalten hatte, an dieser Überschrift. Also er hatte natürlich ganz was anderes im Sinn. Aber die Wirtschaftsregierung soll kommen mit der Einschränkung der nationalen Haushaltssouveränität und der Souveränität in allen wirtschaftspolitischen Fragen. Und das ist nicht theoretisch, sondern sie arbeiten daran. Also der Finanzpakt, der Fiskalpakt ging in die Richtung oder geht in die Richtung, der Euro-Plus-Pakt geht in die Richtung. Da sind schon beschlossene Dinge, die schon jetzt, und ich habe ja da im Wirtschaftsausschuss gearbeitet, im Europäischen Parlament, im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, es gibt das europäische Semester. Und das bedeutet, dass man im Frühjahr in der Konzeption der Haushalte müssen die Mitgliedstaaten diese Haushaltspläne vorlegen. Das passiert schon. Das heißt also, diese Haushaltspläne, die entworfen werden, gehen nach Brüssel, werden dort bewertet, werden dort zensiert, es werden dort Vorschläge gemacht, etwas abzuändern. Beispielsweise eine der Abänderungen, die wir jetzt haben, also die schon Realität geworden sind, ist beispielsweise die Liberalisierung des Busfernverkehrs. Das war einer der Dinge, die also in Brüssel als erstes dort also durchgesetzt worden sind. Und die gehen jegliches durch. Und ich habe ja jetzt, ihr wisst ja, es gibt ja jetzt eine ganz neue Sache, die gerade in den letzten Tagen also bekannt geworden ist. Ich habe es mir im Zug da nochmal angeguckt, also die Richtlinie, die jetzt also auch die Tarifverhandlungen, der DGB-Vorstand, Kommission bereitet Angriff auf Tarifautonomie vor, Ausschüsse für Wettbewerbsfähigkeit werden jetzt gegründet, die den Mitgliedstaaten vorgeben sollen, die Tarifentwicklung und Eingruppierung und dergleichen mehr. Auch der einzelnen Branchen, also will man dort also in Brüssel in den Griff kriegen. Also das ist ein weites Feld, also darüber sollte die Max-Engel-Stiftung mal informieren und auch mal die marxistischen Blätter, das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man das mal als Schwerpunkt macht, man macht ja so vieles als Schwerpunkt, dann kann man das auch mal machen. Das gibt also den Plan, Bericht zur Vorbereitung der nächsten Schritte für eine bessere Wirtschaftsregierung im Euroraum. Der ist schon im Februar 2015 von den 4 Präsidenten vorgestellt worden. Und es gibt immer wieder Vorstellungen und beziehungsweise Vorschläge und gibt Initiativen in verschiedene Richtungen. Also beispielsweise Juncker sagt, wir brauchen einen europäischen Finanzminister. Der Schäuble sagt Ähnliches. Und vor allen Dingen, es geht darum, also die Kompetenzen, nicht nur in der Währungspolitik, sondern in der Finanzpolitik und in der Wirtschaftspolitik auf die europäische Ebene zu ziehen. Um also die Autorität gar nicht erst sozusagen per Verordnung nach Athen, Madrid oder Lissabon oder sonst wo zu bringen, sondern sie in Brüssel zu konzipieren, um von dort aus also die Wirtschaftspolitik zu lenken. Das sind extreme Maßnahmen der Entdemokratisierung, denen wir dort entgegengehen. Das ist also von ungeheurer Bedeutung und der Imperialismus ist ja Entdemokratisierung pur und wir erleben das. Also das bedeutet, dass die nationalen Parlamente einschließlich des Bundestags in wesentlichen Fragen nichts mehr zu sagen haben werden, entmachtet werden. Und das ist tatsächlich, also die Vorbilder, das ist jetzt, was in Griechenland, aber auch in Zypern und was in der Vergangenheit in Irland und in Portugal durchexperimentiert wurde und wird. Jetzt die Frage nach dem Ausstieg aus dem Euro. Also, und naja, nun doch, also weil ich jetzt hier bei der DKP bin, also über die KKE.
Auch bei der DKP.
Ja, auch bei der DKP. Naja, hier in dem Raum, ne? Also, in den Räumlichkeiten. Also, ich mische mich da eigentlich nicht ein, also was die inneren Verhältnisse angeht. Und ich finde, man sollte da auch vorsichtig sein und verstehe, dass man Bündnisorganisationen hat, dass man Bruderparteien hat und so weiter. Man muss aber sich ein eigenes Bild machen. Das finde ich, sollte man. Also, nach all dem, was in der Vergangenheit passiert ist, da sollte man doch sich ein eigenes Bild machen. Das würde ich sagen. Das wäre nicht schlecht. Und da will ich also auch zwei kleine Details beisteuern. Also wie stark die Partei ist, wie gut sie ist und so weiter, will ich gar nicht in Frage stellen. Höre ich auch viel Gutes und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass sie da sind und dass sie auch stärker werden. Ich würde es mir wünschen. Allerdings bei dieser berühmten Abstimmung am 5. Juli hätten sie mitmachen müssen. Das war ein großer Fehler aus meiner Sicht. Und das hat auch übrigens auch die portugiesische Kommunistische Partei kritisiert. Wie auch immer, also die Fragen sicherlich, aber die Fragen sind ja bei solchen Abstimmungen immer das eine und das andere ist also die wirkliche Bewegung, die dann also solche Sachen nach vorne bringt. Und man hätte einen ganz anderen Stand gehabt, hätte man danach sagen können, also der Tsipras ist davon abgewichen, wenn man da mitgemacht hätte und wenn man nicht ungültig gestimmt hätte. Aber das ist eine Anmerkung. Also ja, ich kann mich da nicht einmischen und will mich nicht einmischen. Das Zweite ist, dass ich nicht verstehe, dass man sagt, der Euro-Austritt hat keine Bedeutung. Der Euro-Austritt hätte eine enorme Bedeutung, also Griechenlands, und würde auch Spielraum bringen in diesem Land. Da bin ich von überzeugt. Der ist sehr schwierig. Aber zu sagen, der Euro-Austritt bringt nichts, weil dann bleibt danach ja, Griechenland weiter kapitalistisch, das ist die Position auch von Gysi. Also da kann er sagen, jetzt ist er mit der KUOE einer Meinung. Also er hat das in seinem Dokument dort veröffentlicht, also was der Bundestagsfraktion vorgelegt wurde, da steht drin, also selbst ein Euro-Austritt würde Griechenland nicht in den Sozialismus bringen. Ja, das ist faktisch identisch.
Ein Kapitalismus, den man eher ein bisschen
beeinflusst. Naja, aber eben, also man hätte doch wieder Handlungsspielraum. Man könnte doch mehr machen, als man jetzt macht. Und ich meine, es ist ja doch eine Tatsache, dass eben Länder, die nicht in der Eurozone sind, aber trotzdem in der EU sind, wie beispielsweise Polen und Ungarn, in der Krise 2008, 2009, 2010 ihre Währung erheblich abgewertet haben. Das ist ja kaum bekannt geworden. Also, dass die Nicht-Euro-Länder innerhalb der Europäischen Union teilweise bis zu 25% abgewertet haben und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten haben. Ja, und ihre Arbeitsplätze. Das sind ja keine Kleinigkeiten. Da kann man natürlich sagen, also man bleibt da im Kapitalismus. Aber gut, aber das, ich will mich da nicht groß, ich habe auch in meinen Texten, wenn ich in der Jungwelt schreibe, also das auch immer weggelassen, also dieser Streit. Und ich weiß also auch, man arbeitet da auch gern, man spielt über Bande, also wer was kritisiert, der wird dann auch innerparteilich, also sieht das dann so aus und so aus. Also das sind alles so vergiftete Sachen, die ich da mich nicht einmischen will. Aber jetzt zum IWF, ja, das ist... Da ist eine schwierige Situation für die Lagarde und für die Leute da in Washington. Und zwar insofern, als der IWF eigentlich schon längst hätte aussteigen müssen aus diesem Programm, weil sie eben weil sie eigentlich immer diesen Ländern in ihrem klassischen Programm, was also diese Programme sind scharf genug, aber sie haben immer zwei Dinge meistens im Köcher. Das eine ist eine Währungsabwertung und das zweite ist ein Schuldenschnitt. Und beides kriegen sie nicht in Griechenland und zahlen immer mehr drauf. Das ist also für die nicht mehr komfortabel und die kommen in Schwierigkeiten mit den anderen IWF-Mitgliedstaaten, zum Beispiel aus Lateinamerika, aus Mexiko und so weiter, die sagen, was macht ihr da eigentlich in Europa? Das widerspricht den Statuten des IWF. Deswegen hat man sie jetzt erstmal rausgelassen. Das war einer der Gründe, warum man sie jetzt in dieser Vereinbarung vom 20. Juli nicht berücksichtigt hat. Aber da steht drin, dass Griechenland mit dem IWF ein eigenes Abkommen wieder schließen soll 2016. Das ist also das Interesse also der Bundesregierung, den IWF unter allen Umständen an Bord zu halten. Und der Hintergrund ist der, das habe ich also auch in diesem Ausschuss für Wirtschaft und Währung und im Haushaltskontrollausschuss auch erfahren, dass die Europäische Kommission nicht in der Lage ist, solche Programme tatsächlich zu kontrollieren und zu beaufsichtigen. Ja, das kann also der IWF mit seiner berühmten Expertise, das in Lateinamerika, auch in Südostasien und so weiter, also gemacht zu haben und das also auch in Europa durchzusetzen. Das war immer das Interesse also Berlins und Brüssels, also die an Bord zu haben, weil die sind so scharfe Hunde und die wissen ganz genau Bescheid, wie man diese Länder dann wieder auf Kurs bringt. Also das muss man sehen, wie das dann ausgeht, ob sie sich da eine Ausnahme genehmigen oder nicht. Interessant ist ja, dass auch der IWF nicht auf die Rückzahlung verzichtet hat. Also die Probleme Griechenlands im Mai, Juni spitzten sich auch deshalb zu, weil der IWF eben auf der Rückzahlung dieser Kredittranchen bestanden hat. Das waren 420 Millionen, die zusammenkratzen mussten. Und weil sie die nicht mehr so locker hatten, haben sie dann also auch den Gemeinden und den übrigen Körperschaften auferlegen müssen, also ihre Barbestände also abzuliefern in Athen, damit sie das überhaupt zurückzahlen können. Ja, ich denke, das war es im Großen und Ganzen. Da habe ich was vergessen, weiß ich jetzt nicht. Nee.
Ich habe noch eine Frage zu denen, die was dazugelernt haben damals. Gehört ja, jedenfalls hat das so dargestellt, auch La Fontaine und auch der Varoufakis. Und die sind ja dabei, oder haben es zumindest so angekündigt, auf europäischer Ebene sich zusammenzusetzen mit vielen anderen und uns selbst einen Plan B zu entwerfen. Gibt es da was Neues oder was hältst du davon?
Du warst das Decker Mikro brauchte, ne?
Ja, dann wäre es in die Richtung. Hier ging es ja um die Spaltung der Welt Europas. Jetzt habe ich noch eine andere Frage dahingehend, dass ja auch gesagt wird, die Bundesrepublik, die dort betriebene Politik, auf der einen Seite Lohndumping, dann sozusagen eine hohe Entwicklung der Technologie, dass das letztendlich dazu führt, dass die Bundesrepublik immer gegenüber diesen Ländern in einer positiven Leistungsbilanz bleibt, also das heißt im Grunde genommen, die an die Wand konkurriert. Und dann werden eben auch, gibt es auch die Überlegungen, vorhin wurde das auch mal ganz kurz angesprochen, dass sozusagen die südlichen peripheren Länder mit einschließlich Frankreich sozusagen einen einheitlichen Block gegen die Bundesregierung, Bundesrepublik und gegen einige Nordstaaten bilden können. Also ich sag mal, die andere Position zu dem Europa mit zwei Geschwindigkeiten, was Joschka Fischer und einige andere damals gesagt hat, ist da tatsächlich so eine reale Spaltungsmöglichkeit vorhanden? Oder ist das, was Rainer Flassbeck sagt, er sagt also, die EU würde also aufgrund der nicht mehr revidierbaren Politik der Bundesregierung letztendlich zerfallen?
Weitere Fragen? Dann würde ich gerne noch mal eine anschließend, eine ganz
gute Reinheit machen. Ich habe noch eine Frage. Das alles ist eine Ist-Aufnahme, also eine Bestandsaufnahme. Aber wenn wir uns überlegen an den, also an den Strukturproblemen des Euro, hat sich ja gar nichts verändert. Bisher sind also all diese Handstände und all dieser Demokratieabbau als Resultat dieser Handstände gemacht worden, um hier eine tiefe Wunde mit Heftpflasterstückchen zu flicken. Und wenn es aber so weitergeht, wird es ohnehin nicht besser, sondern selbst wenn man Griechenland und Portugal große Kapitalien runterschieben würden, würde es nach einigen Jahren wieder genauso aussehen. Also was wird die Lösung sein?
Eine kurze Nachfrage noch im Anschluss an die Frage der Währung, weil verschiedene Dichte der Name Lafontaine gefallen ist in Verbindung mit verschiedenen Ideen, die er in der letzten Zeit geäußert hat. Wie stehst du zu seinem Vorschlag, zurückzukehren zum europäischen Währungssystem?
Ja, ich will mal anfangen mit der zweiten Frage, im Block des Südens, weil dann komme ich auch auf die Positionen oder auf die Vorschläge von Lafontaine, Mélenchon, Varoufakis und den anderen. Naja, das ist ja gerade gescheitert, also in der Strategie von Syriza. Sie hatten ja neben den Versuchen, die Sozialdemokraten für ihre Position zu begeistern, eben die Vorstellung, dass man also mit Matteo Renzi in Italien, mit der also Partito Democratico und mit anderen, also auch mit den Franzosen vor allen Dingen, ins Geschäft kommen könnte, dass man etwas sowas entwickeln könnte, also wie einen Block des Südens gegen den harten Block, also des kerneuropäischen Europas, also geführt von Berlin. Ich habe ja da einiges gesagt, warum das nicht möglich war. In Frankreich kam sie ganz offensichtlich zu spät mit der die Regierungsbildung. Also dieser Sieg von Syriza am 25. Januar war, was jedenfalls die innerpolitische Situation Frankreichs anging und auch die Situation der Sozialisten dort, also da waren alle Messen gesungen. Also der Valls war in der Regierung und ist ja immer noch in der Regierung und der Montebourg und andere Kräfte, also des linken Flügels der Sozialisten Frankreichs, spielten keine Rolle mehr. Und alleine Mélenchon mit seiner Partie de Gauche und so weiter, das ist ja, das reicht ja nicht, das ist ja das Problem. Also mit der Linken, mit der europäischen Linken hat es eben nicht und kann es eben nicht reichen, dann muss man schon andere Kräfte dabei haben. ob da eine Chance bestanden hätte, also mit Paris ins Geschäft zu kommen, das ist ja wieder eine andere Frage, aber man hat ja nicht mal einen Gesprächspartner mehr. Das war ja das Problem. War ja gar nichts mehr da. Der Walz ist ja jemand, der die Austeritätspolitik für Frankreich selbst, also gegen die Gewerkschaften, gegen die Kommunisten und gegen die Partie de Gaulle durchsetzen will. Warum sollte der sich mit einer Syriza-Regierung also abfinden? Naja, und Italien, das ist ja so, ich meine, wenn der Berlusconi noch da gewesen wäre, hätte er vielleicht das Spiel mitgespielt. Da hat er, also irgendwelche noch Vorstellungen gehabt, also ja, warum eigentlich nicht, also gegen die Merkel und so weiter, also der war ja auch ein Freund von Putin und so weiter, also da wäre doch was drin gewesen, aber nicht mit diesen Leuten von der PD da unten. Ja? Das, die hatten ja auch ihre Spaltung und sind Leute rausgegangen, die jetzt nicht mehr dabei sind. Ich habe hier noch den einen Artikel von dem, der auch mit unterschrieben hat, der Stefano Fassina, der war ja auch mal stellvertretender Finanzminister, der sehr kritisch, also aus Italien, dem Euro gegenübersteht, aber der ist eben nicht mehr in der Regierung. Das heißt also, die hatten da gar keine Chance und in Portugal und Spanien, ja, das war klar, die halten und werden den Laden dicht halten, weil die haben ja eigene linke Konkurrenten, die sie also bedrängen. Das heißt also, da wird man nicht den unterstützen. Also der Block des Südens, der existiert eigentlich nur immer in den Vorstellungen und den Kommentaren des Neuen Deutschlands oder so. Also den gibt es aber nicht wirklich. Ja, und damit also auch zu dem, was vorgeschlagen wird. Ich finde, das ist schon mal sehr viel. Also dieser Plan B, den Lafontaine, Mélenchon und andere vorgelegt haben. Weil er ist deshalb schon eine Menge, weil ich bin ja nun 15 Jahre auch Mitarbeiter der konföderalen Fraktion der Vereinten Europäischen Linken, Nordische Grüne Linke gewesen. Und bisher waren es nur die Zyprioten und auch so vorsichtig die PCP in den letzten Jahren, also die portugiesischen Kommunisten, die den Euro überhaupt in Frage gestellt haben. Der Euro war ja, also da rührte man nicht dran, das ist ja so ungefähr so, als wenn man aus dem Leben austritt. Also der Euro ist, der ist einfach da und der ist, der ist auch nicht, das nicht, man kann auch nicht hinter ihm zurückgehen, das war die Vorstellung. Das ist, es geht nur vorwärts, also wenn überhaupt. Und das ist jetzt zum ersten Mal doch aufgebrochen. Es gibt also die Aussage von der Sarah Wagenknecht, also das Eurosystem wird scheitern, was ja sehr viel Ärger eingebracht hat. Sie hat das ja dann auch nicht wiederholt. Und es gibt eben die Position eben von diesen hier, die eben klar gemacht haben, also hier so ein schön der eiserne Käfig und wir werden also dieses Euro-Regime nicht länger akzeptieren. Ja. Das ist schon mal viel. Also der Euro wird jetzt auch in der linken Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt. Insofern gibt es da schon kleine Risse, also ich würde mal sagen kleine Risse in der Europäischen Linkspartei. Ja. Aber die wird euch ja nicht mehr lange interessieren. Ihr wollt ja austreten aus diesem Verein. Aber das ist ja eine andere Debatte. Aber diese kleinen Risse, die sind eben da, weil der Mélenchon eben auch im Ergebnis also der letzten Wochen und des ganzen Dramas um Syriza, Regierung und so weiter, um den Euro, auch gesagt hat, dass also er jedenfalls und seine Partie de Gauche, das spricht sicherlich nicht für die Kommunisten in Frankreich, die sehen das ganz anders, aber eben die Partie de Gauche, also gegen den Euro sich jetzt positioniert mehr und mehr. Also jedenfalls in Erklärung von Mélenchon, also wenn ich das richtig lese, was ich da lesen kann. Und Lafontaine, gut, ich meine, er ist nur im Saarland, aber immerhin, also er ist ja noch immer aktiver Politiker und kann also durchaus in die Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit kann er durchdringen mit seiner Stimme. Das ist ja nicht wenig und das muss man doch sehen. Und dann gibt es eben diesen Varoufakis dabei, von dem ich also, was die Perspektive angeht, nicht allzu viel erwarte, also dass er sich da nochmal irgendwo einbringt in ein Kollektiv, das glaube ich nicht. Also das ist ein Selbstdarsteller und in gewisser Weise ist er auch brillant in seiner Art und Weise, aber ich glaube nicht, dass er also das verwirklichen kann, was er dort anspricht, dass er eine Bewegung auf die Beine stellen wird. Das hat er bisher nicht gemacht und das, glaube ich, wird er auch nicht machen. Er war ja auch nie Mitglied von Syriza, sondern war immer der Experte von ihnen. Aber immerhin, das Einzige, aber was ich wirklich kritisiere und was ich nicht für, wie man so schön sagt, zielführend, wie es so schön heißt, immer halte, ist, dass der Plan B darauf hinausläuft, und das will ich hier mal zitieren, wir werden alle in unseren Ländern und alle zusammen überall in Europa auf eine vollständige Neuverhandlung der europäischen Verträge hinarbeiten. Bis diese Neuverhandlung erreicht ist, beteiligen wir uns an einer Kampagne des europäischen zivilen Ungehorsams gegenüber willkürlichen europäischen Praktiken und irrationalen Regeln an den Kämpfen der Europäerinnen und Europäer überall in Europa. Okay, das ist ja schon mal was, also dass Sie da sich beteiligen an den Kämpfen. Aber was ich nicht glaube, dass Sie eine Bewegung auf die Beine stellen können, um die europäischen Verträge zu verändern. Und zwar so zu verändern, wie es Ihnen, man, die werden ja immer wieder verändert, aber wie Sie sich das vorstellen. Weil die Veränderung der europäischen Verträge kann nur von allen 28 Staaten vorgenommen werden. Das muss in allen 28 Staaten muss das funktionieren. Und ich bin seit Jahren der Meinung, und das hat immer viel Freude dann auch in der Deutschen Linkspartei dann bereitet, dass ich sage, die Europäische Union ist nicht reformierbar. Weil diese 28 Staaten werden die Verträge nicht in diese Richtung einer linken Europäischen Union abändern. Da wird es immer einen Staat geben oder mehrere, die das nicht wollen, und dann geht das nicht. Die wird nur zur Seite gelegt, und wenn die Europäische Union, die wird in Agonie verfallen, wie es mit allen anderen Verträgen bisher immer passiert ist. Ja, man löst solche Verträge nicht auf, selbst solche Institutionen nicht. Und was ist die Europäische Union? Die Europäische Union, das sind 38.000 Beschäftigte. Und dann gibt es eben viele, die mal so beschäftigt waren. Das ist ein Riesenfeld von Pensionszahlungen und von einigen Immobilien. Aber das wird man schon irgendwie bewältigen können. Aber man wird natürlich dann irgendwie, wenn es die Frage geht der Reform, eine andere Europäische Union oder Europäische Föderation gründen, die dann eben anders funktioniert. Aber verändern wird man sie nicht. Und die Antwort auf diesen Plan A, den Sie selbst jetzt Plan A nennen, also das zu verändern, ist ein ganz anderes. Also die einzige Perspektive für die, die nicht mithalten können, ist der Ausstieg aus der Europäischen Union und aus der Eurozone. Also das wird vor allem die Peripheriestaaten betreffen. Und jetzt dann lässt sich das auch anknüpfen, oder kann ich anknüpfen an das, was der Rainer gefragt hat, die Perspektive. Also für die Konservativen, jetzt lassen wir die Linke mal beiseite, ist ja auch nicht so wichtig in diesem Zusammenhang, die Perspektive, also jedenfalls was die Perspektive der Eurozone angeht. Es gibt zwei Konzeptionen. Die eine wird von ihm hier vertreten, hat dann gerade wieder ein sehr dickes Buch vorgelegt, Hans-Werner Sinn und andere. Der sagt, es muss eine atmende Europäische Union geben. Das hat er schon im Zusammenhang mit Zypern gesagt und hat er jetzt wiederholt. Im Zusammenhang also mit Griechenland, hat gesagt, das, was genau der Schäuble jetzt vorgeschlagen hatte in der entscheidenden Runde, in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli, wo man mal gesagt hat, also this is a coup, ja, das war überhaupt kein Coup, das ist eine ganz andere Geschichte, aber das war der Plan von Sinn, nämlich Griechenland zu gestatten, vorübergehend aus der Eurozone auszuscheiden, sozusagen Luft holen zu können, eine Binnenwährung, eine zweite Währung zu schaffen und dann auch mit Hilfe der Europäischen Union, also der Eurozone, auch mit Hilfe des ESM, also des Europäischen Stabilitätsmechanismus, dann irgendwann zurückzukehren, das Recht zu haben, zurückzukehren. Das ist die eine Konzeption, die er hier auch ausarbeitet und die also der Schäuble in einem Augenblick übernommen hat. Aber der Schäuble ist eigentlich kein Vertreter dieser Position, sondern der Schäuble ist ein Vertreter der anderen Position, die nämlich die Mehrheitsposition ist, die ich vorhin versucht habe zu beschreiben, auf Grundlage der Frage, die dort gekommen ist, nämlich nach vorne durchzustarten oder nach vorne durchzubrechen und zu sagen, die Parlamente der Mitgliedstaaten müssen faktisch entmachtet werden in diesen Fragen. Es geht nicht an, dass also ein Mitgliedstaat also über seinen Haushalt und über seine Finanzen entscheidet und damit also die Maastricht-Kriterien auf Dauer verletzt, so wie in Frankreich beispielsweise. Und die Antwort, die dort ausgedacht wird und die Juncker vertritt und eigentlich auch Schäuble und andere und auch die Bundesregierung als Ganzes, ist, diese Staaten zu entmachten. Also das heißt also, die Demokratie in Europa, in den Mitgliedstaaten faktisch in entscheidenden Punkten zu beenden, um eben sie zu konzentrieren, die Macht also dann in Brüssel und wo dann die wirtschaftspolitischen Leitlinien vorgegeben werden. Weil man eben sagt, und dieses hat ja auch eine Logik, dass man sagt, eine Währung ohne Staat wird nicht lange existieren. Und die denken wirklich an die Staatsbildung. Das ist kein Witz. Also das muss man sehen. Und wenn die Linke eine Funktion hätte, dann wäre, also die gesellschaftliche Linke in allen Staaten, dann ist das die zentrale Funktion, die demokratischen Rechte der Mitgliedstaaten aufrechtzuerhalten. Und nicht immer zu erzählen, also was ich aus der Partei der Linken da höre, also das sei ein Rückfall in Nationalismus oder so. Das ist doch die Situation, die wir haben. Die bezieht sich ja auch auf die Flüchtlingsfrage. Die wird ja genauso gehandelt, dass alles ein Rückfall in Nationalismus, weil man fürchtet, dass die Globalisierung in Frage gestellt werden könnte und dass man insbesondere die EU in Frage stellen könnte. Und dass der zentrale Punkt ist, die Rechte der nationalen Parlamente aufrechtzuerhalten. Und ich sage immer, das Beste, was ihr machen könnt, ich will gar nicht über so Pläne zum IWS zurückzukehren richten, ob das realistisch ist oder nicht, aber wir müssen doch die Souveränitätsrechte, also der Portugiesen, Zyprioten, Griechen und auch Italiener und Spanier verteidigen gegen den Angriff, also der imperialistischen Macht aus Berlin und Brüssel. Und Lenin hat doch gesagt, also wenn ich hier schon sitze in diesem Haus, Lenin hat doch gesagt oder hat doch unterschieden zwischen dem aggressiven Nationalismus und dem verteidigenden defensiven. Ich meine, da braucht man doch nur nachlesen, was er 1919, 20 und so weiter gesagt hat zum Versailler Vertrag und dergleichen mehr. Und jetzt haben wir so eine Situation. Natürlich kann man dahergehen und sagen, also in Griechenland wird nationalistisch argumentiert. Natürlich hat Syriza und auch Tsipras vor allen Dingen also die nationale Karte gespielt. Wir sind stolz, wir lassen uns nicht demütigen und die Portugiesen tun es. Aber ist das denn verwerflich in solcher Situation? Ja, ich meine, ist das denn verwerflich, wenn man also auch versucht, also Schichten von Bourgeoise-Schichten heranzuziehen und Kleinbürgertum und dergleichen mehr, um sie zu versammeln hinter einer Verteidigung der Souveränität, also wenn es darum geht, also dass sie entmachtet werden? Also die Situation in Portugal, also wirklich, also das kann man doch sagen. Also wer dort also noch einen gewissen Stolz hat, also der kann doch, der muss doch also bei den Erklärungen des Staatspräsidenten, er kann Anti-Euro-Kräfte und anti-europäische Kräfte nicht in die Regierung holen, also sagen, also das ist, ja, also das ist ein Verstoß gegen die nationale Würde, um das mal so zu nennen.
Entschuldigung, die Begründung dafür ist ja auch noch so verrückt. Das könnte die falschen Signale an die Finanzmärkte geben.
Ja, 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 also das...
Die marktkonforme Demokratie.
Also das ist wirklich, also... Da ist die Aufgabe also der europäischen, kerneuropäischen Linken, also dort in die Speichen zu greifen und mitzuhelfen, dass die nicht diffamiert werden. Das ist die wichtigste Aufgabe, die wir haben. Und nicht, also, dass überall rüber erzählt wird, dass sein Nationalisten am Werk. Also das
aber nicht allein der Kommunisten.
Nein, ich sag ja nur.
Die Perspektive darüber hinaus zugleich aufzeigen. Ja, wenn wir die erste nehmen, ja, also das muss man schon in eine sozialistische Strategie einordnen, sonst wird es
halt. Ja, ja, aber das ist schon richtig. Aber wir sind jetzt erstmal in der Situation, dass wir, also ich denke, die Demokratie als beziehungsweise erstmal aufrechterhalten müssen. Und da müssen wir auch sehen, dass wir mit Kräften zusammenarbeiten. Das fand ich übrigens auch nicht falsch, was auch teilweise ja scharf kritisiert wurde, auch teilweise im linksradikalen Bereich und teilweise bei den Sozialdemokraten. Das Bündnis zwischen Syriza und Anel, das war durchaus ein pragmatisches Bündnis. Also die Anel-Bewegung ist ja entstanden, also als Anti-Austeritätsbewegung aus der Neodemokratie. Und ich meine, da sollte man, warum hat man, es war doch richtig, mit denen zusammenzuarbeiten. Das war ein pflegeleichter Bündnispartner und was hätte man sonst machen sollen? Hätte man mit liberalen Parteien zusammenarbeiten sollen und dergleichen mehr? Also da habe ich da auch manche linksradikale Kritik nicht verstanden. Die sagten, also ja, die sitzen mit der orthodoxen Kirche zu eng und so weiter. Und was, so what? Es geht um nationale Fragen. Also, ja, also das, da habe ich auch manche nicht verstanden. Aber gut, das ist also mein Plädoyer, also abschließend.
Abschließend, Richard?
Ich mache mal ohne Mikrofon. Ich wollte mich bedanken für die guten Hinweise, uns mit neuen Fragen staatsmonopolistischer Formierung zu beschäftigen. Und dazu gehört auch das Wiederentdecken der nationalen Befreiung, auch in Europa. Da sind wir noch nicht.
Ach, das war schon.
Ja, Lob muss sein, aber kurz.
Gut. Lange Diskussion, kurzes Lob. Gibt es noch was nachzutragen, nachzufragen? Weil wir sind schon wieder etwas über dem Zeitlimit. Auch Pausenrechte sind zu wahren. Wir haben jetzt eine Kaffeepause. Ja. Herzlichen Dank an alle Diskutanten, aber da kommt noch mehr.